HR Info. Das Interview.
Mit Selina Rust. Er behandelt diejenigen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Die Ausgegrenzten, Benachteiligten, die Armen und Obdachlosen. Professor Gerhard Rabert ist nicht nur Arzt, sondern auch Sozialarbeiter. Seine Patienten findet er auf der Straße, den Flüchtlingsunterkünften und den Krisenregionen der Welt. Hier in Deutschland ist seine ärztliche Praxis ein umgebauter Sprinter, ein Arztmobil, in dem er seine Patienten behandelt. Mit diesem fahrenden Sprechzimmer versorgt er die Armen und Wohnungslosen in Mainz. Ganz egal, ob mit oder ohne Krankenversicherung, ob Ausländer, Deutsche, Muslime oder Christen. Seine Mission, wenn die Patienten nicht zum Arzt kommen, dann kommt der Arzt eben zu den Patienten. Was treibt Gerhard Trabert an, sich jeden Tag um die Ärmsten zu kümmern? Und welche Gefahren birgt das Coronavirus für die Schwächsten unserer Gesellschaft? Darüber spreche ich jetzt mit dem Sozialmediziner Professor Gerhard Trabert in HR Info, das Interview. Herr Trabert, zu Beginn des Interviews möchte ich ein Experiment wagen und Sie bitten, mich und unsere Hörer auf eine kleine Reise mitzunehmen. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Schließen Sie dafür Ihre Augen und denken Sie an den Ort, an dem Sie vor 6 Wochen waren. Aber verraten Sie uns noch nicht, wo wir sind. Versuchen Sie, sich genau an die Szene zu erinnern, die Ihnen als erstes in den Kopf gekommen ist. Was hören Sie dann und nur hören?
Ich höre das Brennen, das Flackern einer offenen Feuerstelle. Ich höre Kinder, Erwachsene, wie sie reden. Sehr alles durcheinander.
Was riechen Sie?
Was ich rieche? Ich rieche verbranntes Holz. Ja, aber auch den Duft noch von einem Olivenhain. Ja, das ist primär.
Das heißt, wo genau befinden wir uns also gerade?
Wir befinden uns in Moria, in diesem Flüchtlingscamp auf der Insel Lesbos, wo über 20.000 Menschen dicht gedrängt zusammengefärscht hausen müssen. Über 8.000 Kinder, wo eine Toilette, eine Waschstelle für über 200 Menschen zur Verfügung stehen, dort in diesem Lager befinden wir uns.
Sie sind dort Anfang März hingeflogen nach Lesbos, um die Menschen in dem Flüchtlingslager medizinisch zu versorgen. Sie haben es eben schon angesprochen, dort leben tausende Menschen, die von der Türkei gekommen sind. Wie würden Sie die medizinischen Verhältnisse vor Ort beschreiben?
Ja, das ist einfach katastrophal. Das kann man sich nicht, glaube ich, nicht vorstellen. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass ich so eine Situation in Europa erleben muss. Ich war ja in verschiedenen Flüchtlingslagern weltweit, aber dass so etwas möglich ist, dass es so gut wie keine medizinische Versorgung gibt. Es gibt da zwar NGOs, also nichtstaatliche Organisationen, es gibt Ärzte ohne Grenzen, die aber jetzt nicht in dem Camp direkt weiter ihre Sprechstunde abhalten, weil sie aus Protest dieses Lager auch schon mal verlassen haben, weil sie einfach sagen, wir können das nicht mehr mit unterstützen und tragen, weil es so schrecklich ist. Aber es gibt keine wirkliche medizinische Versorgung dort in diesem Camp.
Was hat das in Ihnen ausgelöst, das zu sehen?
Ja, natürlich. Es hat mich unendlich betroffen gemacht. Als die Bewohner dann erfahren haben, dass ich Arzt bin, kamen sofort etliche zu mir und haben mir ihr Leid geschildert und dass sie Medizin brauchen, dass sie Beschwerden haben. Zum Teil haben sie mir Rezepte gezeigt, dass sie bei einem Arzt waren außerhalb dieses Camps. Und er hat ihnen dann etwas verordnet, ein Medikament, aber sie haben mir halt dann über einen Dolmetscher vermittelt, ja, aber wie sollen wir denn die Sachen kaufen? Wir haben doch überhaupt kein Geld. Also das und einfach diese Situation insgesamt, wie sie am Anfang, ja, das ist schon spannend, wenn man das riecht, wenn man das sieht, wenn man quasi die Luft schmeckt, wie die Menschen dort leben müssen. Und wenn man natürlich neben sanitären Anlagen vorbeigeht, ist das nicht mehr so idyllisch, sondern dann riecht man natürlich auch Fäkalien. Und die Situation, das macht so unfassbar traurig, nachdenklich, melancholisch. aber auch wütend, dass wir das zulassen, dass Menschen in Europa, in einem der reichsten Kontinente, dass Menschen so behandelt werden, so leben müssen.
War denn damals schon das Thema Corona aktuell, als Sie dort waren? War das schon etwas, was die Menschen dort beschäftigt hat?
So ein bisschen am Rande. Am letzten Tag haben wir es gespürt bekommen, weil am letzten Tag des Aufenthaltes wurden die Cafés geschlossen. Aber im Camp war das noch nicht so ein Thema, aber wir hatten das natürlich schon auch so im Hinterkopf. Wie kann man denn dort Schutzmaßnahmen durchführen?
Was passiert denn Ihrer Meinung nach, wenn das Virus dort ausbricht?
Das wird eine Katastrophe, denn man kann nichts dort machen. Man kann nicht die Menschen separieren. Sie haben kein Zuhause. Sie sind dicht gedrängt. Und das ist ja auch so absurd, so skurril. Ich bin hier in einem Land, wo wir alles dafür tun, dass die Menschen geschützt sind, zu Recht, wo wir sagen, haltet Abstand. Und die Menschen dort bekommen jetzt gesagt, bleibt in diesem Camp, geht nicht heraus, bleibt dicht gedrängt. Ja, es gibt kaum Schutzmasken. Das ist also so fahrlässig in meinen Augen, wenn dort, und das ist für mich nicht eine Frage ja oder nein, sondern nur wann, wenn dort dieses Virus ausbricht, dann wird das eine Katastrophe sein.
Aber wäre es dann jetzt nicht allerhöchste Zeit für Deutschland und andere EU-Staaten, die Flüchtlinge jetzt aufzunehmen, bevor das Virus dort wirklich um sich greift? Weil es ist ja davon auszugehen, dass kein EU-Land derzeit einen positiv auf Corona getesteten Flüchtling aufnehmen würde.
Ja, das ist ja auch meine Forderung und das macht mich auch so, ja, schon wütend und fassungslos. Die einzige Hilfe wäre, dieses Camp aufzulösen, die Menschen aufzunehmen, in Europa zu verteilen. Und die 50 oder 47 unbegleiteten Kinder, die jetzt von den Inseln nach Deutschland gebracht worden, ist eine Farce. Das ist doch nichts. Wir könnten doch ohne Probleme Tausende aufnehmen. Wir haben die Infrastruktur. Wir könnten sie in Quarantäne nehmen, all die Menschen, die zu uns kommen. Aber das wäre die einzige Möglichkeit in meinen Augen, dass es nicht zu einer Welle der Erkrankungen kommt und nicht dass Menschen sterben dort. Und sie werden sterben, denn dort sind auch sehr viele alte, chronisch kranke Menschen. Das wäre die einzige Hilfe, die wirklich sinnvoll wäre. Und ich verstehe hier Europa nicht, ich verstehe auch Deutschland nicht, dass man nicht wirklich handelt. Und da darf man auch nicht warten, bis jedes europäische Land mitzieht. Wir sind das reichste europäische Land, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz. Aber wir können und wir müssen hier solidarisch handeln und nicht jetzt wieder nur die nationalen Interessen im Fokus haben.
Glauben Sie denn, dass sich Deutschland die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen leisten könnte? Und ich spreche hier wirklich leisten im Sinne von, können Sie nachvollziehen, dass die Ängste bestehen, dass die Stimmung kippt, sobald noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, mit der Erfahrung aus dem Jahr 2015?
Aber wissen Sie, das ist doch auch ein Thema, das ist doch, diese Stimmung ist doch erzeugt, in meinen Augen künstlich erzeugt. Das hat etwas mit Angst vor Rechts, vor dem Rechtsruck zu tun, mit der Angst vor der AfD. Wir haben, und die Kanzlerin hat da vollkommen recht, wir schaffen das und wir haben das geschafft. Und das war kein Problem, kein wirkliches Problem. Und ich kann diese Ängste wirklich nur im Ansatz aufgrund einer Uninformiertheit verstehen. Es ist keine Bedrohung, die Menschen sind keine Bedrohung. Und wir sind so reich, wir haben so viele Ressourcen, wir könnten diese Menschen retten und ihnen helfen. Das Einzige, was momentan wirklich, und das finde ich auch fatal, scheinbar das Ganze verhindert, dass man in der Politik bei Entscheidungsträgern Angst hat vor diesem, das wird vielleicht instrumentalisiert. Und dann wird diese Tatsache, dass wir human sind, dass wir menschlich sind, genutzt, um wieder Rassismus, Nationalismus zu schüren. Aber wir müssen uns doch gerade jetzt in einer solchen Situation solidarisch zeigen. Gerade jetzt müssen wir dem Rassismus entgegentreten. Gerade jetzt dürfen wir es nicht zulassen, dass diese Angst vor einem Rechtsruck uns dazu motiviert, scheinbar nicht menschlich, nicht human zu reagieren. Dann hat die AfD, dann haben die Faschisten, die Rassisten gewonnen.
Sie hören HR Info, das Interview mit Sozialmediziner Professor Gerhard Trabert. Der Arzt setzt sich dafür ein, dass medizinische Versorgung allen zur Verfügung steht, sowohl den Menschen, die auf der Straße leben, als auch den Geflüchteten in den Krisenregionen weltweit. Herr Trabert, in unserer HR-Interview-Box haben wir immer eine kleine Überraschung für unsere Gäste versteckt. Sie können die Box jetzt leider nicht persönlich öffnen, weil Sie uns aus Mainz telefonisch zugeschaltet sind. Aber ich würde mal für Sie reinschauen, wenn es Ihnen recht ist.
Ja.
Es ist eine große Box und darin ist, mal schauen, ob Sie es erkennen können.
Das ist ein Ball.
Richtig, ein Ball, ein Fußball. Was denken Sie, warum habe ich Ihnen einen Fußball in die HR-Info-Interviewbox gelegt?
Ja, eventuell, weil wir momentan darüber diskutieren, ob die Bundesligaspiele wieder stattfinden sollen.
Sie sind ja Dortmund-Fan, das weiß ich von Ihnen.
Ja.
Fehlt Ihnen denn der Fußball derzeit?
Ja, mir fehlt der Fußball schon, das gestehe ich.
Wären Geisterspiele denn dann eine gute Ablenkung für Sie?
Ja, das wäre eine gute Ablenkung. Aber ich muss auch sagen, da stimme ich Herrn Lauterbach auch zu, es darf aber nicht sein, dass wir eventuell diese Testung, die zur Verfügung stehenden Ressourcen für den Fußball nutzen und nicht und dann vielleicht Defizite in anderen, in medizinischen Versorgungsbereichen, in Senioren, in Altenheimen, in Kliniken, da vielleicht zu wenig zur Verfügung haben. Das darf nicht sein. Ansonsten, ja, das wäre, glaube ich, für viele Menschen eine schöne Abwechslung, auch für mich.
Tatsächlich habe ich Ihnen den Ball aber gar nicht mal nur aus diesem Grund reingelegt. Können Sie sich vorstellen, woran ich noch gedacht habe?
Also Ball ist für mich immer auch mit Kindheit verbunden,
ja,
mit
genau,
Spielen,
war,
mit im
genau.
Freien Spielen.
Deshalb habe ich Ihnen den
können.
Reingelegt, genau. Sie haben früher viel Fußball gespielt in Ihrer Kindheit.
Mhm.
Sie sind nämlich in einem Waisenhaus groß geworden, aber nicht, weil Sie selbst Waise waren, also keine Eltern mehr hatten, sondern weil Ihr Vater dort Erzieher war. Was haben Sie mit dem Fußball verbunden in der Zeit, als Sie dort groß geworden sind?
Also Fußball war für mich was ganz Wichtiges als Junge. Also einmal natürlich der Spaß an diesem Spiel, auch der Spaß an Erfolg, Gewinnen, Team, in einem Team zu spielen, gemeinsam zu verlieren und zu gewinnen. Das hat auch etwas mit Naturverbundenheit, mit Freiheit zu tun. Wir haben im Sommer gespielt, im Winter auf dem Schnee gespielt. Also das war etwas ganz, ganz Wichtiges.
Sie haben das ja mit Ihren Spielkameraden gespielt in Ihrer Kindheit, also auch mit den Waisenkindern, mit denen Sie zusammen gewohnt haben. Wie würden Sie denn die Beziehung zwischen Ihnen und den anderen Kindern in dem Waisenhaus beschreiben?
Ich war natürlich der Privilegierte. Ich war der Sohn des Erziehers. Insofern war ich auch Außenseiter und wusste das ja auch. Und ich habe zwei Eltern, die liebevoll mit mir umgehen, die mir Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke schenken, die wesentlich wertvoller, teurer waren als das, was die Kinder im Heim von der Stadt bezahlt bekommen haben. Also ich war da schon Außenseiter, aber das hat im Sport dann keine Rolle mehr gespielt. Wenn ich in der Mannschaft ein Tor geschossen habe oder auch mal im Tor war und gut gehalten habe, dann war es egal, ob es der Sohn des Erziehers war. Also der Sport hatte da auch etwas Emanzipatorisches und das so die unterschiedlichen Schichtzugehörigkeiten nivelliert wurden, dass die einfach verschwanden. Dann zählte nur noch der in der eigenen Mannschaft war und egal woher er kam, wenn er gut gespielt hat, dann hat er dazugehört. Und wenn er schlecht gespielt hat, hat er auch dazugehört.
Haben Sie denn eine Ungleichheit empfunden? Und wenn ja, in welchen Bereichen zwischen Ihnen und Ihren Spielkameraden dort?
Ja, da war natürlich der Bereich Schule. Und das ist ja auch jetzt ein Thema, gerade momentan, wo durch Schule Unterschiedlichkeiten, Unterschiede in der Zugehörigkeit zu sozialen Schichten, wenn man in dem Schichtenmodell bleiben will, ob jemand viel Geld zur Verfügung hat für die verschiedensten Ressourcen oder eben nicht Und ich habe damals schon gemerkt in der Schule, dass die Heimkinder sehr schnell identifiziert waren und dann auch häufig für Dinge verantwortlich gemacht wurden, für die sie nicht verantwortlich waren.
Einfach weil sie Heimkinder waren.
Genau, sie waren schnell dann, ach, das ist ja das Kind aus dem Heim, ja, der hat das bestimmt gemacht oder der ist dafür verantwortlich oder dafür verantwortlich. Also allein die Tatsache, dass es ein Heimkind war, hat schon dazu geführt, zu einer weitergehenden Benachteiligung und Schuldzuweisung.
Was hat das denn in Ihnen ausgelöst als Kind, diese Ungleichheit und vielleicht auch diese Ungerechtigkeit in dem Moment wahrzunehmen?
Ja, ich habe mich, das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten, zum Teil schuldig gefühlt. Schuldig, dass es mir so gut geht und Ihnen so schlecht, dass Sie so schnell verurteilt wurden und ich eben nicht, dass ich einfach das Geschenk eines intakten Elternhauses hatte und Sie nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich etwas gegen diese Ungerechtigkeit gerne getan hätte als junger Mensch, aber ich wusste nicht, wie. Und das hat mich hilflos gemacht, das hat mich traurig gemacht. Und ich glaube, dass es mich sehr stark geprägt hat, in meinem weiteren Leben etwas als Erwachsener gegen Ungerechtigkeit zu tun, wo immer ich sie erfahre und empfinde.
Sie haben erst soziale Arbeit studiert und danach noch ein Medizinstudium abgeschlossen. Und Sie sind auch in dem Moment weiter gegen den Strom geschwommen, denn nach dem Studium sind Sie erstmal nach Indien gereist, um dort Leprakranke zu behandeln. Was haben Sie denn aus dieser Erfahrung mitgenommen?
Oh, da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Ich war in einem Leprakrankenhaus, in so einem Reha-Zentrum, weil diese Krankheit hat mich schon immer fasziniert. Fasziniert deshalb, weil auch hier mit dieser Krankheit eine soziale Stigmatisierung verbunden war. Und das hat mich auch immer wieder so fassungslos gemacht. Jetzt sind die Menschen krank und werden noch ausgesondert aufgrund dieser Erkrankung, aufgrund von Fehlinformationen, aufgrund von Ängsten, die andere hatten vor diesen Menschen. Aber das Besondere war für mich auch, dass sie dort Medizin aufsuchend praktiziert haben. Sie haben nicht gewartet, bis Patienten zu ihnen kommen ins Krankenhaus oder zu einem Arzt, sondern sie sind in das Dorf gefahren und haben dort die Menschen behandelt und informiert. Und dieses Konzept, das habe ich ja mit nach Deutschland genommen und dann in der Versorgung von wohnungslosen Menschen versucht umzusetzen.
Das ist HR Info, das Interview mit Professor Gerhard Trabert. Er ist Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychologie an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Und er engagiert sich vor allem in der medizinischen Versorgung von armen und obdachlosen Menschen. Herr Trabert, vor über 20 Jahren haben Sie den Verein Armut und Gesundheit gegründet und haben durchgesetzt, dass Sie in Mainz mit einem Arztmobil, also einer mobilen Praxis, arme und obdachlose Menschen versorgen. Ist denn diese Idee bei den Behörden damals auf offene Ohren gestoßen?
Das war damals etwas ganz Neues und Ungewohntes. Und das Erste, was man mir gesagt hat, ist, Sie dürfen nicht umherziehend Ihren Berufsstand ausüben. Das stammt noch aus dem Mittelalter, so Quacksalber, die umhergezogen sind mit ihrem Wagen und ihre Hilfe angeboten haben. Also das darf man nicht offensiv tun. Ich konnte dann durch eine wissenschaftliche Expertise, die ich parallel dazu durchgeführt hatte.
Sie haben Ihre Doktorarbeit zu dem
genau
Thema geschrieben.
Genau, meine Doktorarbeit, ja, konnte ich dann eben argumentieren und nachweisen, hier muss ein anderes Versorgungskonzept etabliert werden. Und dann hat man mir erstmal befristet für 2 Jahre die Erlaubnis gegeben, umherziehend, anbietend, niedrigschwellig medizinische Hilfe anzubieten. Und aus diesen 2 Jahren sind jetzt 25 Jahre geworden. Und es ist ja auch in vielen anderen Städten so ein aufsuchendes Hilfskonzept jetzt etabliert worden. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges, dass das akzeptiert wurde und dann auch anerkannt wurde als eine ganz wichtige adäquate Hilfe. Wobei das Ziel muss immer noch sein, und das ist auch das Problem an diesem Angebot, dass die Menschen ganz normal zum Arzt gehen können, dass sie eine Chipkarte haben, dass sie dort auch wertschätzend behandelt werden und dass sie keine Hemmungen, keine Ängste mehr entwickeln müssen, wie werden sie dort behandelt. Das muss immer das Ziel sein, uns überflüssig zu machen.
Noch sind sie leider nicht überflüssig. Noch ist es die Situation die, dass sie auf die Menschen zugehen und ihre Hilfe anbieten. Und ich stelle mir den ersten Schritt gar nicht mal so einfach vor. Hatten Sie denn selbst keine Vorurteile oder Berührungsängste, als Sie zum ersten Mal auf Obdachlose zugegangen sind?
Also ich hatte schon so ein bisschen einen Vorlauf, weil meine damalige Frau, die auch Sozialarbeiterin ist, die hat in einem Wohnheim für wohnungslose Menschen gearbeitet und ich hatte dort so eine Sportgruppe angeboten und kannte dann schon viele, auch warum, weshalb sie in diese Situation geraten sind. Aber ich gebe zu, ich habe auch noch Vorurteile gehabt und habe mir dann auch häufig vorgestellt, naja, das musst du nicht so ernst nehmen, wenn das jemand sagt. Und das ist vielleicht dann doch wieder der Alkohol, der dazu führt. Und ich habe mit der Zeit eben auch sehr viele meiner Vorurteile revidieren müssen. Und
Waren denn zum Beispiel Vorurteile, die Sie hatten?
Ja, ich habe zum Beispiel habe ich nicht immer die Menschen so ernst genommen. Ja, wenn ich den Hinweis bekam, Doc, du musst mal nach dem und dem schauen, dem geht es nicht so gut. Naja, habe ich gedacht, ob das derjenige beurteilen kann. Mittlerweile weiß ich, wenn ich diese Botschaft bekomme, dann geht es demjenigen wirklich nicht gut, weil eine hohe Sensibilität, eine Fürsorge untereinander besteht, weil man füreinander da ist. Und das habe ich ernst zu nehmen. Und ich habe zum Beispiel auch ernst zu nehmen, wenn man mir sagt, das hat auch ein Mann mal gesagt, Doc, was ist heute mit dir los? Du bist schlecht drauf. Und ich habe zuerst so auch gespürt, die Arroganz eines Arztes, eines Professors, was sagt denn der wohnungslose Mensch mir? Wieso nimmt er sich das Recht raus, mich so zu kritisieren? Dann habe ich aber glücklicherweise mal über das, was er mir gesagt hat, nachgedacht und habe ihm gesagt, Sie haben recht, ich bin schlecht drauf. Ich hatte einen stressigen Tag und ich bin nicht entspannt. Und diese Kritik, diese Ehrlichkeit, ja, die eben auch im Kontakt mit wohnungslosen Menschen man immer wieder erfahren darf und kann, die hat mich auch sehr, sehr geschult. Und da habe ich immer wieder gemerkt, oh, du hast doch immer noch Vorurteile und glaubst auch, du seist was Besseres. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, doch weitestgehend abgestellt.
Sie haben also eine ganz besondere Verbindung zu den wohnungslosen Menschen aufgebaut. Sie vertrauen ihnen, sie kommen auch bewusst zu ihnen, wenn sie Probleme haben. Und Sie kommen jetzt gerade aus einer Infektionssprechstunde, die Sie anbieten. Gab es das auch schon vor Corona oder ist das was Neues?
Das ist was Neues. Also wir mussten natürlich auch unser Konzept neu erstellen und definieren. Und wir haben ja so eine kleine Ambulanz, Poliklinik ohne Grenzen, wo über 30 Ärztinnen und Ärzte arbeiten und dieses Arztmobil, dieses Aufsuchende. Und jetzt ist es so, dass kein Patient darf jetzt mehr in unsere Ambulanzräume, bevor er nicht vorher Temperatur gemessen bekommen hat. Er gefragt wurde, ob er im Ausland war und man eben auch einen Grobcheck durchgeführt hat, besteht eine Infektion. Wenn jemand Fieber hat oder eine Infektion hat, dann wird er von uns im Arztmobil vor unseren stationären Sprechzimmern behandelt. Dann wird er dort therapiert, dann wird dort gegebenenfalls ein Covid-19-Test durchgeführt. Das haben wir alles.
Kam das denn schon mal vor, dass da einer eine Corona-Infektion hatte?
Nee, bisher zum Glück noch nicht. Das wäre wirklich auch schwierig, weil für wohnungslose Menschen ist ja jetzt eine ganz fatale Situation. Sehr viele sind chronisch krank, sehr viele haben mehrere Erkrankungen, sind also selbst Risikopatienten. Und die Versorgungsstruktur ist ja weitestgehend zusammengebrochen. Es gibt immer weniger Beratungsstellen, Teestuben, Tafeln, wo sie hin können. Und da sind wir ganz neue Wege gegangen. Wir haben gefordert, dass die Hotelzimmer zur Verfügung gestellt werden müssen. Da hat das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt sehr schnell reagiert. Jetzt haben wir mittlerweile 27 wohnungslose Menschen in dem Hotel Independence unterbringen können. Sie werden dort in einem Einzelzimmer versorgt. Wir haben noch die Container, die ursprünglich nur für den Winter konzipiert waren. Da hat die Stadt auch eingewilligt, dass sie jetzt bis Ende Mai mindestens da sind als eine Übernachtungsmöglichkeit. Und das, was ich noch fordere, ist genau für diese Fälle, für Fälle, wo ich den Verdacht auf eine Infektion habe oder wo man eine Infektion einfach mal beobachten muss, dass ich diese Menschen separieren kann. Und das kann ich nicht in einem Wohnheim, nicht in den Containern und nicht in diesem Hotel. Da brauchst eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit. Und das alles mussten wir neu aufstellen. Gerade jetzt ist es ja so wichtig, den Menschen, ihnen zu vermitteln, sie sind uns wichtig. Deshalb sind wir jetzt weiterhin für sie da. Unter Wahrung der Schutzmaßnahmen, aber wir sind weiter für sie da.
Das heißt, die wohnungslosen Menschen sind auch durchaus darüber informiert, welche Schwierigkeiten oder welche Probleme so ein Coronavirus mit sich bringt. Oder wird diese Information überwiegend über sie transportiert?
Ja, sie waren, oh gut, ein Mann, das werde ich auch nicht vergessen, als er im Hotel war und hat dann einen eigenen Fernseher und hat mir dann gesagt, oh Doc, jetzt habe ich mich erstmal über dieses Coronavirus richtig informieren können. Also da sind zum Teil schon noch Wissensdefizite. Da war auch am Anfang zum Teil bei einem doch einen großen Teil der Betroffenen so, ach, das ist ja alles nicht so schlimm. Jetzt ist da eine höhere Sensibilität, wie bei vielen anderen Menschen auch, entstanden. Und jetzt wendet man sich immer häufiger auch zu uns. Jetzt ist zum Beispiel das Thema, wir brauchen Masken. Ab Montag ist doch dann Maskenpflicht in Hessen, in Rheinland-Pfalz. Da verteilen wir Masken. Also jetzt ist das Bewusstsein schon deutlich höher. Jetzt informiert man sich auch mehr und wir informieren natürlich auch.
Herr Trabert, Sie sind vor wenigen Monaten zum Hochschullehrer des Jahres 2019 gewählt worden. Zum ersten Mal geht dieser Preis an einen Fachhochschullehrer. Und die Preisverleihung ist leider auch wegen des Coronavirus ausgefallen. Aber solche Gelegenheiten nutzen die Preisträger ja oft, um in ihrer Dankesrede eine Botschaft zu transportieren. Was wäre Ihre gewesen? Was hätten Sie gesagt?
Also eine Hauptbotschaft wär die gewesen, dass Wissenschaft klarer sich positionieren muss. Also ich habe so den Eindruck, und das ist mir auch häufiger in verschiedenen Gremien vermittelt worden, Wissenschaft ist neutral. Wissenschaft ist nicht neutral. Wenn wir erkennen, dass Armut sehr stark mit Krankheit, mit einem früheren Sterben verbunden ist, dann müssen wir uns als Wissenschaftler auch hier ganz klar positionieren und Veränderungen in der Gesellschaft einfordern. Im ökologischen Bereich haben sie das, dass sehr viele Wissenschaftler hier klar Partei nehmen und klar Haltung einnehmen. In diesem Kontext der Sozialwissenschaften, wo es eben um das Phänomen von Armut und der Korrelation, der Beziehung zu Krankheit und Tod und Sterben geht, da geschieht das mir noch zu wenig. Und wenn ich jetzt sehe, wie die Politik auf die Wissenschaft hört, was Schutzmaßnahmen angeht, was verschiedene Schritte angeht, jetzt wieder eine Exit-Strategie zu entwickeln, da würde ich mir wünschen, dass man auf dieses Robert-Koch-Institut auch mal hört, was dieses Institut schon seit Jahrzehnten veröffentlicht, dass nämlich arme Frauen 8 Jahre früher sterben und arme Menschen 11 Jahre früher, und dass das gesellschaftliche Ursachen hat, strukturelle Ursachen hat. Das würde ich alles jetzt einfordern wollen, dass man hier, dass Wissenschaft engagierter ist, sich positioniert, Haltung einnimmt und dass die Politik nicht nur in Corona-Zeiten sich an den Ergebnissen von Wissenschaft orientiert und handelt.
Es gibt also noch sehr viel zu tun.
Das stimmt, ja.
Vielen Dank, Professor Gerhard Trabert, dem Sozialmediziner und sogenannten Obdachlosenarzt aus Mainz, der auch in Corona-Zeiten die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft medizinisch versorgt. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das war HR Info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.